Nachhaltiges Investieren, der Sustainable Finance Podcast der Börsenzeitung. Diese Episode wird präsentiert von Union Investment.
Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Nachhaltiges Investieren, dem Sustainable Finance Podcast der Börsenzeitung. Ich heiße Sabine Reifenberger, bin Redakteurin der Börsenzeitung und wir sprechen heute über nachhaltige Investitionen und zwar in Afrika. Meine Gesprächspartnerin war zunächst im Asset Management, ist seit über 20 Jahren im Impact Investing unterwegs und das in Regionen, die mitunter noch vorurteilsbehaftet sind. Was das bedeutet und wie sich das auf Investitionsentscheidungen auswirkt, darüber sprechen wir heute. Ich freue mich auf Edda Schröder, Gründerin von Invest in Visions. Schön, dass Sie da sind.
Vielen Dank für die Einladung.
Frau Schröder, Sie haben Invest in Visions 2006 gegründet, also vor fast 20 Jahren. Damals war Impact, muss man sagen, noch kein Mainstream-Thema, vielleicht überhaupt noch kein Thema. Erklären Sie doch nochmal, wie sind Sie damals zu dieser Gründung und auch zu diesem Thema gekommen? Man wacht ja nicht morgens auf und sagt, jetzt gründe ich mal einen Impact-Investor.
Nee, ganz so war es nicht. Und diesen Begriff Impact gab es ja damals auch noch gar nicht. Ne? Also es gab das Thema Nachhaltigkeit schon. Ja. Aber das war auch nicht die erste Motivation, die ich hatte, sondern die erste war wirklich dieses Thema damals Mikrofinanz. Also ich hatte durch die KfW die Gelegenheit, das Thema Mikrofinanz mal kennenzulernen. Und ich komme aus dem Asset Management, also die Fondsbranche ist mir nicht unbekannt. Und die KfW wollte und hat auch damals den ersten Mikrofinanzfonds aufgelegt für institutionelle Anleger. Und ich durfte da ein bisschen mitarbeiten und das Thema kennenzulernen, habe ich gedacht, das ist ja toll, Gelder hier einzusammeln und die dorthin bringen, wo Menschen das für unternehmerische Zwecke benötigen. Also das ist das Thema Hilfe zur Selbsthilfe. Ich habe mir dann daraufhin Projekte in Peru angeschaut, bin dorthin geflogen, habe viele Frauen gesehen, die sich selbstständig gemacht haben, sei es mit so Schmuckshop, sei es mit auch einer Kfz-Werkstatt und solche Dinge und war einfach fasziniert von dem Thema und habe gesagt, ja, das würde ich gerne umsetzen, dafür würde ich gerne auch Produkte auflegen, dass Menschen dort investieren können und wo es nicht immer nur auf die 0,2% der Rendite, der finanziellen Rendite ankommt, sondern auch einen Sinn und Zweck dahinter hat.
Ich habe neulich vor einigen Wochen Saskia Breusten hier zu Gast gehabt, die Sie vermutlich kennen, Sie nicken schon, die Yunus Social Businesses mitgegründet hat, auch relativ lange schon in diesem Bereich unterwegs ist und die meinte, es sei extrem schwer, wie Sie eben ja auch schon angedeutet haben, mit Mikrofinanzierung dann auskömmliche Renditen zu erwirtschaften, weil eben viel dann doch dahinter steht. Wie geht man mit dem Thema um? Wie sind Sie auch Ihren Geldgebern gegenüber mit dem Thema umgegangen? Rendite ist ja in der Branche dennoch was, wo man jetzt nicht dran vorbeikommt. Es ist ja keine Philanthropie.
Richtig, genau, das stimmt auch. Und wir wollen ja auch investieren und wir wollen ja auch Menschen bekommen, die ihr Geld investieren. Ich denke mal, das ist so ein bisschen zielgruppenabhängig. Die Argumente für das Thema Mikrofinanz sind immer die gleichen. Es geht um das Thema soziale Rendite, es geht um das Thema geringe Korrelation zu anderen Anlageklassen, um das Thema stabile Rendite, ja, und eine Portfoliodiversifizierung und Stabilisator. Wenn Sie jetzt Privatpersonen vor sich haben, also ich habe viel Vorträge auch vor Privatpersonen gehalten, dann ist immer die soziale Rendite steht an erster Stelle, gerade bei Frauen. Dann kommt das Thema, ich verliere kein Geld, das haben jetzt die letzten fast 20 Jahre gezeigt und ich habe ein stabiles Auskommen und ich habe einen Inflationsausgleich sozusagen. Wenn Sie jetzt mit Analysten von institutionellen Anlegern sprechen, das ist erst andersrum, das ist die geringe Korrelation zu anderen Anlageklassen, die stabile Rendite, okay, die höhere Rendite ist nicht das, was ausschlaggebend ist und dann natürlich auch noch das Thema, dass man mit dem Geld sinnvoll investieren kann, aber die Reihenfolge der Argumente ändert sich so ein bisschen. Ne? Das ist, fand ich ganz spannend.
Jetzt sagten Sie gerade, als Sie angefangen haben, gab es den Begriff des Impact noch nicht so wirklich. Heute gibt es ihn, aber ich habe den Eindruck, egal mit wem man spricht, jeder hat ein bisschen eine andere Auslegung davon. Was ist denn Ihre Definition von Impact?
Genau, es gibt ja keine einheitliche Definition, genauso wie Sie es gerade gesagt haben. Und wir bei Invest in Vision sagen einfach, Impact Investment muss was mit Private Market zu tun haben. Also ich muss einen direkten Zugang zu den Sachen haben, die ich investieren müsste. Und natürlich auch messen. Das ganz große Thema ist ja bei Impact, dass ich ein Ziel habe von vornherein, dass ich ein positives Ziel erreichen möchte. Egal, ob im ökologischen oder im sozialen Bereich. Und der muss messbar sein. Ich muss also hinterher sagen können, okay, ich habe jetzt am Beispiel Mikrofinanz, ich habe so und so viele Menschen erreicht, ich habe so und so viele Frauen erreicht, wir haben Land und Stadt abdecken können und so gerade den ländlichen Bereich auch. Und das sind Dinge, die messbar sind. Und ich glaube, das ist ausschlaggebend für einen Impact-Fonds. Und da sagen wir, dass das eben besser ist und genauer gemessen werden kann, wenn man wirklich im Private Market unterwegs ist. Entweder Private Equity oder Private Debt.
Jetzt haben Sie Ihr jüngstes Projekt einen ELTIF, also ein European Long-Term Investment Fund. Das ist ja eine Struktur, die seit der jüngsten Reform auch Privatanlegern offen steht. Man kann mit kleineren Volumina investieren. Dadurch wird tendenziell die Zielgruppe derer, die potenziell investieren können, deutlich größer. Zugleich sieht man auch, sind dadurch auch sehr, sehr viele LTIF in jüngster Zeit entstanden. Also der Markt hat einen ziemlichen Boom. Man sieht auch schon, es werden erste schon wieder rückabgewickelt. Wie beobachten Sie diesen Markt? Welches Potenzial hat es? Und laufen wir vielleicht auch Gefahr, dass es jetzt in der Euphorie vielleicht doch ein paar zu viele gab, als dass alle irgendwie noch Investoren finden können?
Was ich so ein bisschen ganz schade finde an der gesamten Diskussion über LTIF ist einfach nur eine Struktur. Ist genauso wie ein AIF. Der Mikrofinanzfonds zum Beispiel ist ein AIF. Hat früher keiner gefragt, ob es ein AIF oder ein OGAF oder sowas ist. Der LTIF ist eine Struktur, die es möglich macht, eben in Private Markets als Privatperson zu investieren. Viel wichtiger ist doch eigentlich, was der Inhalt des LTIFs ist. Wo investiere ich denn? Ich kann ja, habe ja verschiedene Möglichkeiten. Ich kann in Infrastruktur investieren, in Unternehmen, in Europa oder in Sozialprojekten. Und wir haben eben für diesen LTIF ausgelegt zwei Gründe, warum wir uns diese Struktur ausgesucht haben. Ist einmal A, weil Privatpersonen dadurch in den Private-Markt investieren können, also wieder in Private Debt. Mikrofinanz war damals die große Ausnahme. Und eben, weil wir auch jetzt die Möglichkeit haben, obwohl es European Long-Term Investment Fonds heißt, auch in Afrika zu investieren. Und wir wollen halt Infrastrukturprojekte, gerade Photovoltaikanlagen in Afrika, auf dem afrikanischen Kontinent Sub-Sahara unterstützen bzw. finanzieren. Also wir machen Unternehmensfinanzierung.
Wie erklärungsbedürftig ist denn diese Struktur noch und wer sind die Leute, die da reingehen? Wenn Sie jetzt sagen Privatperson, würde ich jetzt dennoch denken, eher das Family Office als der Kleinsparer.
Stimmt, im Moment noch, weil im Moment haben wir auch noch das Problem der Abwicklung. Also weil viele Plattformen die LTIF-Struktur auch noch nicht abwickeln können, ist immer dieses Henne- und Ei-Prinzip. Ne? Wer kommt zuerst? Öffne ich die Plattform erst oder muss ich erst Orders bekommen genügend, damit ich es mache? Also interessanterweise ist, wir haben also auch so ein bisschen Marketing schon dafür gemacht und auf Privatkundenseite ist das Interesse sehr stark. Also das, wenn man viel, ja Mensch, da kann ich doch mal ein bisschen was machen. Und gerade da in diesem Markt, da ist es ja offensichtlich, dass im Sub-Sahara-Kontinent die Sonne scheint und Solar wirklich ein Thema sein kann und es noch unterbewertet dort ist. Und von daher merken wir das auch bei kleinen Anlegern, aber auch eher auf der Family Office Seite. Bei institutionellen Kunden noch nicht. Das, was Sie vorhin schon kurz angesprochen haben, ist immer das Thema, ich habe immer das Gefühl, wenn der institutionelle Kunde über seinen Tellerrand hinausblickt, sind wir in Europa, eventuell in Amerika, aber Emerging Markets ist ganz weit weg. Natürlich, Richtlinien geben das vor, dass man das teilweise nicht darf, ne? Aber ich würde mir wünschen, wenn der Horizont doch weiter ein bisschen aufgeht, weil wir müssen einfach globaler denken.
Das heißt aber, wenn ich Sie richtig verstehe, Afrika, Subsahara-Afrika, die Länder, in denen Sie unterwegs sind, die sind schon noch vorurteilsbehaftet oder teilweise mit Restriktionen so belegt, dass ein Investmentmanager, selbst wenn er wollte, gar nicht dürfte.
In einigen Fällen ist das so, ja, das stimmt. Natürlich, also wenn Sie sagen, wir investieren in Afrika, oh Gott, Korruption. Wie wollen Sie denn da Ihr Geld zurückbekommen? Ne? Also wir haben es im Mikrofinanzbereich gemacht, wir kriegen unser Geld dort auch zurück. Aber ich denke mal, dass dieses Vorurteil sollten wir versuchen, einfach abzulegen. Das sind super professionelle Unternehmen, die in afrikanischen Ländern unterwegs sind. Sei es jetzt Kenia oder Sambia, Ghana, Ruanda sind Länder, die kennt man oft nur aus diesen Genozidgeschichten. Aber die Länder haben sich extrem weiterentwickelt. Die haben super Wachstumsraten. Politisch, klar, gibt es immer noch Grenzen, die da aufgezeigt werden, aber ich glaube, da gibt es viel, viel Potenzial und es gibt eine immens große, junge, heranwachsende Generation, die übers Internet alle möglichen Informationen der Welt haben. Wir haben also jetzt mit einem Unternehmer, ich war jetzt vor einigen Wochen in Kenia gesprochen, der hat in Harvard studiert und geht jetzt zurück in sein Heimatland und baut da Unternehmen auf. Ich meine, wir haben viel Potenzial da, auch von Human Capital, wie man so schon sagt, sehr, sehr großes Potenzial.
Wie setzt man sich denn durch, gerade wenn es so viele Angebote gibt, durch diese neue LTIF-Struktur, wie versuchen Sie sicherzustellen, dass Sie Kapital bekommen, wenn die Leute sagen, naja, ich habe auch ein Dutzend in Regionen, die mir vielleicht näher sind, bekannter sind, vertrauter sind. Das ist ja oft auch so ein bisschen der menschliche Reflex, ich nehme mal das, was mir bekannt vorkommt.
Auf jeden Fall, kann ich auch verstehen, aber ich denke mal, viele sind ja auch schon in Infrastrukturprojekten investiert in Europa. Sei es in Spanien, sei es in Italien und sonstiges. Und ich glaube, man muss einfach mal gucken, auch um das Portfolio auch geografisch zu diversifizieren, dort zu investieren. Und es ist ein Business Case, der da vorliegt. Ne? Also wir werden nicht die äußerst konservativen Menschen erreichen. Das gebe ich zu. Ich hoffe noch, ich muss noch ein bisschen mehr darüber sprechen. Aber das wird schwierig. Aber Menschen, die so ein bisschen offener sind und sagen, Mensch, da ist ein Riesenpotenzial und ist dort wirklich, die wollen wir versuchen zu erreichen. Als Beimischung halt in meinem Portfolio. Ne?
wenn Sie sagen, es ist ein Business Case, wie sagen Sie, erklären Sie doch mal, in welcher Größenordnung geben Sie Mittel aus für diese Projekte und was sind dann auch die Renditeerwartungen, die Sie haben?
Also wir haben zum Beispiel jetzt das erste Investment, was wir tätigen werden, ist in Ghana. Wir wollen also ein Unternehmen, die sind spezialisiert, die konstruieren, die planen Photovoltaikanlagen für Firmendächer, für Schuldächer, Hotels und solche Dinge. Und die Firmen, die diese Photovoltaikdächer auf ihre Dächer bekommen, quasi, die haben natürlich einen Business Case, in dem sie einfach Kosten sparen. Und die Kosten sparen sind teilweise 25%, 30%, 40%, also immens. Und das ist für uns ein Business Case. Und deswegen macht das auch Sinn, dort dann zu investieren, auch für das Unternehmen. Und dieses Unternehmen, welches die Photovoltaikanlagen installiert auf diese Firmen, die bekommen auch sofort ihr Geld. Entweder durch Leasing oder eben auch werden die Assets sofort bezahlt. Von daher ist es ein interessantes Thema. Und die Renditen für den Investor liegen zwischen 7% und 8% auf US-Dollar-Basis.
Jetzt sagten Sie schon, der erste Gedanke ist oft um Gottes Willen Compliance, Korruption, Hilfe. Es gibt ja auch diese Korruptionsindizes, das kommt ja jetzt auch nicht ganz von ungefähr. Diese Länder sind da jetzt, sagen wir mal, nicht bei den Best-Performern oft leider. Wie stellen Sie denn sicher, dass eben diese Compliance-Regeln eingehalten werden, dass die Projekte sich in die richtige, gewünschte Richtung auch entwickeln und dass die Gelder da ankommen, wo Sie sie auch wirklich haben möchten?
Also wir finanzieren, wir geben ja Darlehen, also wir refinanzieren diese Unternehmen, also es ist keine Beteiligung im ersten Schritt. Und wir arbeiten mit einem Partner vor Ort zusammen. In Kenia haben wir einen Partner gefunden, AECF heißen die. Die sind sehr lange schon mit dem Thema vertraut. Die machen das seit 2008 schon, dass sie Darlehen eben an Energieunternehmen oder an KMUs, kleine und mittlere Unternehmen, vergeben, um eben, wie gesagt, solche Projekte zu finanzieren. Und die haben einen sehr guten, Anführungsstrichen, Leumund und auch viel Erfahrung in den Ländern. Und es ist ein super Team, super erfolgreiches Team. Und mit denen arbeiten wir zusammen, die dann auch das Monitoring vor Ort machen. Weil genau was Sie sagen, das ist wichtig zu sehen, okay, ich habe jetzt das finanziert und ist die Photovoltaikanlage auch wirklich auf einem Dach, ne, und solche Dinge. Und wir haben uns auch einige Projekte angesehen, wo zum Beispiel auch gerade diese so Gärtnereien, große Gärtnereien, von denen wir hier in Europa die Rosen bekommen, ihre Dächer oder ihre Freiflächen halt mit Photovoltaik und sowas ausgerüstet haben. Das war sehr interessant und die sparen natürlich damit auch immense Kosten.
Das heißt aber, Sie müssen schon in Ihren Kalkulationen Kosten für die Prüfung von Projekten vor Ort, die Nachverfolgung, die Lieferung von KPIs, das müssen Sie einkalkulieren.
Genau, das müssen wir einkalkulieren, richtig. Es ist, glaube ich, natürlich aufwendiger, als wenn wir jetzt ein MDAX-Unternehmen hätten oder so. Klar, da gibt es Berichte en masse, aber das macht es auch wieder interessant und spannend. Und das kennen wir ja auch schon aus unseren Erfahrungen in den letzten 20 Jahren, dass wir halt viele KMUs oder in dem Fall auch Mikrofinanzinstitute analysiert haben im globalen Süden. Und die Regulatorik nimmt auch immer mehr zu. Also wir gehen nur in Unternehmen, die mindestens 3 Jahre am Markt sind, die einen externen Wirtschaftsprüfer haben und solche Dinge. Aber dann ist natürlich auch immer das Monitoring vor Ort auch ganz wichtig.
Was ich mich gefragt habe, ich muss zugeben, meine Erfahrungen beschränken sich auf den touristischen Besuch. Es ist unbestritten sehr warm, es gibt sehr viel Sonne. Es wird ja aber auch irgendwann spätestens um 18 Uhr schlagartig mal dunkel. Jetzt ist ja immer dieses große Thema, wie speichert man Strom, den ich tagsüber nicht benötige, so dass er abgegeben wird in Zeiten, wo ich ihn benötige. Das ist ja was, wo wir auch hier in Deutschland regelmäßig drüber diskutieren. Wie stellt man das da unten sicher? Wie weit sind diese Technologien auch?
Genau, da war ich total überrascht, angenehm. Wir haben uns auch zum Beispiel eine Lodge angesehen, die wirklich in the middle of nowhere lag und die hatten bisher immer nur Dieselgeneratoren. Die haben sich jetzt eine, ich glaube, 200 kW Peak-Anlage aufs Dach gesetzt und haben eine riesen Speicheranlage, 800 kW heißt genau, Speicheranlage, damit eben die Gäste gerade abends, wenn sie von der Safari zurückkommen, ihre Handys laden können, ihre Laptops nutzen können, solche Dinge. Und das funktioniert. Und die haben das war ja bei uns vor 10 Jahren auch noch ein Riesenthema, Speicheranlagen, auch weil die so teuer waren. Und mittlerweile rentiert sich das aber auch. Und das, was es hier gibt in der Preiskategorie, gibt es mittlerweile in afrikanischen Ländern auch. Und die haben Huawei, kennt jeder, der sich mit Photovoltaik und Speichern auseinandersetzt, ist dann gängige Marke, die dort für Speicherkapazitäten genutzt wird. Deswegen ist auch jetzt der Moment gekommen, wo es so interessant ist, das zu tun. Ne? Eben weil Photovoltaik, also Stromerzeugung und Speicherung, insgesamt auch kostengünstig ist.
Was ich mich auch frage, Sie müssen ja, damit es sich auch rentiert, einen langfristigen Betrieb dieser Anlagen sicherstellen. Mhm. Jetzt gibt es gerade in der Lodge, die fernab von allem ist, wahrscheinlich eine größere Herausforderung, wenn was kaputt geht. Ich brauche Ersatzteile, ich brauche eine Fachkraft, die das sachkundig installiert, beschafft, wartet. Wie geht man denn mit sowas um? Wie kann man überhaupt sicherstellen als sozusagen Investor von Deutschland aus, dass da im Zweifelsfall ein Ersatzteil hinkommt und jemand, der das einbaut und das nicht irgendwie 2 Jahre brach liegt?
Das macht auch die Firma, die wir finanzieren. Also die machen auch das Servicing quasi und das, die betreuen diese Anlage über mehrere, die machen so einen Servicevertrag, wie man das sonst auch so kennt, über, keine Ahnung, 5 oder 10 Jahre. Und die schauen regelmäßig, die entweder die säubern, Säuberung ist auch ein Thema, gerade wenn sie so Sahara-Staub haben und sowas, ist das Ding ja sehr schnell dreckig. Die gehen regelmäßig hin und säubern diese Anlagen, damit die auch wirklich ihre Effizienz nicht verlieren. Das war bei der Lodge war ganz interessant. Da sind einige Panels sind kaputt gegangen, aber das lag daran, weil ein Elefant drüber gelaufen ist. Also von daher kann das auch mal passieren, aber das sind dann andere außergewöhnliche Dinge. Aber da, das servisieren auch die Unternehmen, mit denen wir zusammenarbeiten und sorgen dafür, dass das auch alle, dass die Anlage auch im Betrieb bleibt.
Wie groß ist denn das Potenzial für Sie an Unternehmen, wo Sie sagen, die sind so reif und haben auch ein Paket, dass sie für uns, ich sage jetzt mal, investable sind oder dass wir mit ihnen zusammenarbeiten wollen? Sie brauchen ja, entnehme ich dann schon ein Unternehmen, was auch eben Installation, Wartung, Instandhaltung, was so sozusagen ein Servicepaket bietet, damit es für Sie auch interessant ist unter finanziellen Aspekten. Wie findet man diese Unternehmen? Wie viele von denen gibt es?
Also ich war auch überrascht, dass es da schon sehr viele von gibt und vor allen Dingen, weil wir auch die Möglichkeit haben, in verschiedenen Ländern zu investieren. Also wir fangen jetzt, wie gesagt, mit 5 Ländern an. Ruanda, Ghana, Uganda, Senegal und Sambia. Und da gibt es schon irres Potenzial. Also die Pipeline, die uns mit ACF auch dargestellt hat, dargeboten hat, die ist schon immens groß. Also wir könnten jetzt locker in 5 bis 10 Unternehmen investieren. Unsere Maßgabe ist aber, dass wir es in kleineren Unternehmen machen. Wir machen kleinere und mittlere Unternehmen, wollen wir finanzieren, nicht die ganz großen. Also wir reden über Darlehensgrößen so zwischen 500.000 und 2 Millionen Dollar, ne, in dem Bereich. Und die werden immer vergessen. Sie werden auch interessanterweise auch von großen Entwicklungsorganisationen vergessen, weil die ab 15 Millionen fangen die an. Und das ist so dieses Missing Middle Prinzip. Ne? Und die suchen eben auch Finanzierung. Und da wollen wir einsteigen.
Wie groß soll das Portfolio werden?
Also Ziel ist es erstmal 100 Millionen, das wäre schon mal schön und dann schauen wir weiter. Also beim Mikrofinanzfonds damals habe ich auch nicht gedacht, dass der mal knapp 1 Milliarde wird, aber ich hoffe, dass wir in die Richtung kommen. Aber das muss wachsen, ne? Das muss langsam wachsen.
Langsam wachsen ist ein schönes Stichwort, weil Sie wahrscheinlich dann irgendwann rauswachsen aus diesem Projekt vielleicht, um es mal so zu sagen. Sie haben 2022 schon den Großteil Ihrer Anteile verkauft an FS Invest Holding und halten jetzt noch ein Viertel. Aber sind sozusagen, ja, man kann fast sagen, ein Stück weit dabei, ihren eigenen Exit vorzubereiten. Wie fühlt es sich an, wenn Sie auch wissen, ich stoße jetzt vielleicht Projekte an, die werde ich nicht mehr wie die, die ich 2006 begonnen habe, bis zum Ende begleiten?
Ist eine gute Frage. Also es ist schon, also erstmal bin ich begeistert von dem Projekt, von dieser Idee, Infrastruktur in Afrika zu finanzieren. Und ich glaube, das ist auch eine wichtige Finanzierung, die man da vornehmen kann. Wie ich nach meinem Anführungsstrichen operativen Ausstieg dann noch mitarbeite, das muss man noch mal sehen. Also ich glaube, ich werde das Thema nie ganz loslassen, aber ich werde mich dann schon ein bisschen mehr auf meinen dritten Lebensabschnitt vorbereiten. Aber vielleicht gibt es eine Beratertätigkeit, vielleicht gibt es Sonstiges, in dem man das noch mit betreuen kann. Also Interesse hätte ich auf jeden Fall, weil das Thema mir schon am Herzen liegt.
Haben Sie schon einen Zeitplan für sich definiert, wie Sie es machen wollen oder?
Noch nicht wirklich. Natürlich sagt man immer, man muss sich mental drauf vorbereiten und alles. Ne? Also ich denke da noch nicht so viel drüber nach, aber vielleicht so im nächsten Jahr sollte man intensiver drüber nachdenken, ja.
Gibt es, wenn wir mal zurückschauen, aus diesen fast 20 Jahren, die es inzwischen sind, gibt es ein Projekt, wo Sie sagen, das haben wir gefördert oder da waren wir investiert und wo Sie sagen, das finden Sie besonders spannend oder das hat Sie besonders nachhaltig beeindruckt vielleicht?
Da kann ich immer nur so von den Projekten, was heißt nur, also von den, man sagt immer so Geschichten, aber die Menschen, die das Geld bekommen haben am Ende des Tages, ne? Und also am prägendsten für mich war meine Reise damals nach Uganda 2008 schon. Da habe ich die Möglichkeit gehabt, auch bei einer Familie zu leben und mal wirklich mitzubekommen, wie man, wie gesagt, in the middle of nowhere mal ein paar Tage, 5 Tage lebt, ohne Strom, ohne fließend Wasser. Und das war schon sehr beeindruckend, was die Menschen aus ihrer Situation machen. Das ist immer wieder beeindruckend und welche Motivation dahinter steckt. Da gibt es eben kein soziales Netz. Ne? Da müssen sie, wenn sie was sich selbstständig machen wollen, muss es auch funktionieren, sollte es funktionieren. Es funktioniert nicht immer, muss man auch sagen. Aber das waren so Dinge, wo der Herr Abbas dann eben ein bisschen Land gekauft hat und seinen Kaffee angebaut hat. Und sein oberstes Ziel war immer, seinen Kindern eine bessere Zukunft zu ermöglichen. Und das sind so die intrinsischen Motivationen, warum Menschen das auch oft tun.
Also hinter Zahlen stecken Menschen, nehmen wir mit.
Genau, auf jeden Fall.
Ich sage ganz herzlichen Dank, dass Sie uns mitgenommen haben heute durch fast 20 Jahre Impact Investing und die Situation, in Subsahara-Afrika uns mal ein bisschen näher gebracht haben, mit den Risiken, aber auch mit den Chancen, die Sie da sehen. Das war Edda Schröder, die Gründerin von Invest in Visions. Vielen Dank, dass Sie bei uns im Podcast waren.
Vielen herzlichen Dank.
Auch in dieser Episode schauen wir natürlich, was den Markt sonst noch bewegt hat. Dafür ist heute mein Kollege Franz Kongbui da. Hallo Franz.
Hallo Sabine.
Franz, wir müssen über die Net Zero Banking Alliance sprechen. Die hat bekanntermaßen eine schwierige Phase hinter sich. Wir hatten es hier ja auch schon mehrfach thematisiert. Einige Mitglieder hatten der Initiative schon den Rücken gekehrt in den vergangenen Monaten. Und jetzt, muss man sagen, gibt es eine richtige Zäsur. Was ist denn los?
Ja, Zäsur trifft es. Da hat sich tatsächlich grundlegend was getan. Die Net Zero Banking Alliance setzt ihre Aktivitäten aus. Und zwar so lange, bis die noch verbliebenen Mitglieder über die neue Struktur der Initiative entschieden haben. Sie soll nämlich künftig voraussichtlich in Form einer Rahmeninitiative weitergeführt werden und nicht länger als mitgliederbasierte Allianz.
Ja, das ganze Unterfangen ist ja ungefähr 4 Jahre alt, hat sich von ursprünglich gut 40 Mitgliedern auf zeitweise mehr als 140 Mitglieder entwickelt, also ordentlich gewachsen. Und zuletzt muss man sagen, war die Entwicklung aber deutlich rückläufig, ne?
Genau, und das ist der Kern des Problems. Große Player wie die US-Investmentbanken Goldman Sachs, Bank of America, Citigroup, JP Morgan und Morgan Stanley sind aus der Initiative ausgestiegen. Und die Liste lässt sich auch außerhalb der USA fortsetzen. Kanadische Institute wie die Bank of Montreal, National Bank of Canada und CIBC haben für den Ausstieg sich entschieden. Außerdem sind HSBC und Barclays ausgetreten. Auch japanische Banken haben sich verabschiedet. Deshalb genau will die Allianz jetzt eine neue Struktur finden.
Keine ganz leichte Aufgabe. Wie geht es denn weiter jetzt?
Ja, derzeit läuft die Abstimmung darüber, die Allianz von der klassischen Mitgliederorganisation in eine sogenannte Rahmeninitiative zu überführen. Das Resultat dieser Abstimmung soll Ende September vorliegen. Und das Steering Committee der Allianz will die Leitlinien, die die Allianz bisher schon erarbeitet hat, künftig als eine Art Referenzmodell für die Bankenbranche etablieren. Ziel sei es, den Dialog mit der Finanzindustrie fortzuführen und praxisorientierte Handlungsanleitungen bereitzustellen.
Lass uns mal zu einem Branchenthema kommen, und zwar zum Thema Mode. Frankreich bekanntermaßen, einer der wichtigsten Modemärkte der Welt. Ausgerechnet Frankreich geht jetzt sehr entschieden gegen Fast Fashion vor. Als erstes Land in Europa ist da ein Gesetz geplant, um den Vormarsch der chinesischen Plattform zu bremsen. Allerdings muss man sagen, natürlich angesichts der politischen Rahmenbedingungen in Frankreich alles ein bisschen auch unter Vorbehalt.
Ja klar, aber der Siegeszug von chinesischer Wegwerfmode, der soll halt tatsächlich gebremst werden in Frankreich. Und deshalb plant Frankreich als erstes Land in Europa ein sogenanntes Anti-Fast-Fashion-Gesetz. Es könnte noch vor Ende des Jahres erlassen werden. Allerdings herrscht wegen der Regierungskrise große Unsicherheit. Bei vielen Vorhaben ist unklar, wie es nun weitergeht.
Den ursprünglichen Entwurf, den gibt es ja. Was sind denn die Intentionen? Was soll drinstehen?
Nun, der Entwurf, der richtet sich jetzt gegen die sogenannte Ultra-Fast-Fashion. Gemeint sind Marken, die ihre Kollektion extrem schnell erneuern. Traditionelle französische Billigmodehersteller sollen ausgenommen bleiben. Denn viele einstmals schwer angesagte Marken kämpfen ums Überleben. Französische Anbieter wie Comptoir de Cotonnier, Princesse Tam Tam, Jennifer und Naf Naf mussten Insolvenzverfahren beantragen.
Lässt sich denn irgendwie auch in Zahlen greifen, dass diese Ultra-Fast-Fashion auf dem Vormarsch ist, oder ist das eher so ein Gefühl?
Nee, da gibt es schon Zahlen. Beispielsweise von der französischen Post. Die hat im vergangenen November mitgeteilt, die Waren von den chinesischen Ultra-Fast-Fashion-Anbietern Shane und Temu machten bereits 22% der von der französischen Post beförderten Pakete aus. Das ist schon echt eine Zahl. Seither dürfte der Anteil weiter gestiegen sein. Zum Vergleich 2019 lag dieser Anteil noch bei unter 5%. Der Umsatz von Shane in Frankreich liegt nach Angaben der Regierung bei 3,8 Milliarden Euro. In Frankreich kommt der Billigmodeanbieter auf mehr Nutzer als in den anderen europäischen Ländern.
Jetzt ist ja immer so ein bisschen das Thema Angebot und Nachfrage. Inwieweit sieht Frankreich denn da Hebel, sagen wir mal, regulatorisch einzugreifen und gegenzusteuern?
Ja, ein Hebel wäre ganz klassisch finanzieller Natur. Der französische Gesetzentwurf sieht vor, Ökoabgaben für Textilien und Kleidung abhängig von ihrer Nachhaltigkeit zu erheben. Die Ultra-Fast-Fashion-Industrie sorgt für wahre Müllberge an aussortierter Kleidung, die aber qualitativ oft so schlecht ist, dass sie nicht mehr weitergenutzt werden kann. Für solche Kleidungsstücke mit besonders schlechten Ökowerten sind deshalb Strafzahlungen angedacht. Außerdem soll es für Kleidung und Schuhe ein verpflichtendes Umweltlabel geben. Um den Postversand von Waren aus dem Ausland weniger attraktiv zu machen, sieht der Entwurf eine zusätzliche Steuer auf kleine Pakete vor, die von Plattformen außerhalb der Europäischen Union an Privathaushalte in Frankreich verschickt werden. Die EU-Kommission plant übrigens ebenfalls eine Paketabgabe, allerdings erst ab 2028.
Dann gibt es ja noch ein Thema, was die Branche schwer beschäftigt, und das ist der Umgang mit den sogenannten kontroversen Themen. Da liegt es schon im Namen. Da müssen Asset Manager sich immer wieder neu positionieren, und eines dieser Themen ist der Tiefseebergbau. Wissenschaftler sehen da durchaus Potenzial, wertvolle Rohstoffe zu gewinnen. Umweltschützer dagegen sind da sehr, sehr kritisch, und jetzt hat Metzler Asset Management sich positioniert. Franz, wie denn?
Ja, genau. Dieses Haus hat sich öffentlich gegen Tiefseebergbau gestellt und ein internationales Moratorium unterzeichnet, nach eigenen Angaben als erster deutscher Asset Manager. Das Moratorium fordert, dass kommerzielle Abbauaktivitäten erst beginnen dürften, wenn ausreichende wissenschaftliche Erkenntnisse über die ökologischen Folgen vorliegen. Die eigene Klimarichtlinie hat Metzler Asset Management erweitert. Darin ist Tiefseebergbau jetzt explizit verankert.
Dieses Moratorium basiert ja auf einer Initiative von NGOs, zum Beispiel das Worldwide Fund for Nature. Was sind denn deren konkrete Bedenken gegen diese Tiefseebergbautechnologie?
Naja, Umweltschützer fürchten, dass durch Tiefseebergbau das sensible Ökosystem der Tiefsee geschädigt werden könnte. In der Folge könnten bestimmte Arten, die dort heimisch sind, bedroht werden oder sogar aussterben. Solche Folgen könnten schlimmstenfalls irreversibel sein.
Die Technologie hat ja aber auch Befürworter. Was sagen die denn?
Na, das stärkste Argument für Tiefseebergbau lautet, dass dadurch Engpässe bei bestimmten Mineralien abgemildert werden können. Eine Studie von Roland Berger ist beispielsweise im Frühjahr zu dem Schluss gekommen, dass der Tiefseebergbau im Jahr 2050 den weltweiten Bedarf an Kobalt und Mangan vollständig decken könnte. Die Studienautoren kamen außerdem zu dem Schluss, dass die Unternehmen, die sich mit der Technologie befassen, stark darauf achten, die Auswirkungen auf die Umwelt so gering wie möglich zu halten. Erste Experimente würden darauf hindeuten, dass der ökologische Fußabdruck im Tiefseebergbau geringer sein könnte als beim terrestrischen Bergbau. Das war ihr Fazit. Allerdings hat auch Roland Berger Partner Dominique Gauthier von regulatorischen Unsicherheiten berichtet. Deshalb, so seine Beobachtung, hielten sich viele institutionelle Anleger mit einem Engagement in dem Sektor zurück.
Das könnte vermutlich noch eine Weile so bleiben. Dir schon mal vielen Dank für den Besuch bei uns und für den Überblick. Danke dir, das war Franz Kongbui. Schön, dass du da warst.
Na klar, immer gerne.
Und Ihnen darf ich noch kurz mitgeben, dass am Montag, den 15. September, der Immobilientag der Börsenzeitung ansteht. Da spielen natürlich auch Themen wie energieeffizientes Bauen eine große Rolle am 15. September hier in Frankfurt. Und die nächste Episode Nachhaltiges Investieren, die kommt dann am 18. September. Dann feiern wir Geburtstag. Es ist die 100. Episode. Wir freuen uns, wenn Sie mit dabei sind und ein bisschen mitfeiern. Bis dahin, machen Sie es gut.
Das war Nachhaltiges Investieren, der Sustainable Finance Podcast der Börsenzeitung. Diese Episode wurde präsentiert von Union Investment.